Liebe Gemeinde, der Predigttext heute am ersten Advent aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Amen. Liebe Gemeinde, wir Dinkels, meine Frau und ich, sind umgezogen. Eine spannende Erfahrung, verbunden mit vielen Eindrücken. Zum Beispiel wird einem relativ gnadenlos vor Augen geführt, was man alles besitzt. Und das ist ziemlich viel. Wenn man eigentlich ja alles in die Hand nimmt, was man besitzt, um es eben umzuziehen. Manches Nützliche, aber auch sehr viel Unnützes, das da in den Kartons verschwindet und irgendwann wieder aufs Auspacken wartet. Durchschnittlich, so habe ich gelesen, besitzt jeder Mitteleuropäer ungefähr 10.000 Gegenstände. Als Ehepaar dann 20.000, gefühlt waren es bei uns 30.000. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, ob es auch so viele sind, zählen Sie heute Mittag mal nach. Und vergessen Sie dabei bitte nicht die Knöpfe im Nähkästchen und auch nicht die Schrauben in der Werkstatt. 30.000, allerdings nach meinem persönlichen Eindruck, ja, 500 davon gehören mir und 29.500 meiner Frau. Trotzdem waren diese Gegenstände noch nicht genug, denn in einem so schönen und großzügigen Pfarrhaus wie dem Gomaringer in der Wölthersstraße gibt es immer noch irgendwo eine Wand, wo man noch ein Regal hinstellen könnte oder eine Kommode. Und so machten wir etwas, was natürlich viele andere auch machen, zumal von Waldorf Häslach nicht weit nach Sindelfingen. Wir besuchten dieses besagte schwedische Möbelhaus, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, nur so viel, die ersten beiden Buchstaben ein I und ein K und die beiden letzten ein E und ein A. Wir fanden das passende Regal, holten es entsprechend verpackt im Lager ab, bezahlten und fuhren nach Hause. Und dann hat sich dort zu Hause in der Wölthersstraße dann schon ja eine von diesen Tragödien abgespielt, die sich immer abspielt, wenn man dieses Möbelhaus einkauft. Denn man hat dieses Regal ja nicht fertig eingekauft, sondern ja, man stößt, wenn man die Verpackung aufmacht, auf eine unübersehbare Anzahl unterschiedlich dicker Bretter und einen Plastiksack mit Stiften, Schrauben, Muttern aus Metall. Ich habe es gezählt, in unserem Fall waren es 126 Gegenstände. Und die warten nun auf den Zusammenbau. Und mir ist das klar, liebe Gemeinde, warum Ingvar Kamprad, der Begründer dieses Möbelhauses, zu den reichsten Männern Europas gehört. Denn er schafft es, dass wir diese Produkte kaufen ohne Ende und dann auch noch so blöd sind, zu Hause sie zusammenzubauen. Und so sitze ich nun als eher minderbegabter Praktiker dort in der Wölthersstraße im Wohnzimmer und ja, beginne ja, mir zu überlegen, wie denn das alles nun zu einem schönen großen Ganzen sich zusammenfügen soll. Das sieht doch eigentlich zunächst nach Chaos aus, nach Bruchstückhaftigkeit. Das sieht doch zunächst eigentlich ja nach Ziellosigkeit und Planlosigkeit aus. Nichts scheint zum anderen zu passen. Und ich frage mich, wie soll das zusammenpassen? Wie soll dieses Durcheinander irgendwann ein schönes Regal werden? Diese Verzweiflung hält so lange an, bis ich in der Verpackung noch einmal nachschaue und sehe, da gibt es noch einen 127. Gegenstand, ein Blatt Papier. Es ist der Plan. Es ist die Bauanleitung. Es ist der Weg zum Ziel. Und so mache ich mich frischen Mutes ans Werk. Es dauert Stunden, ein äußerst meditativer Vorgang. Und dabei hat man Zeit nachzudenken. Und ich merke für mich eigentlich, was für ein schönes Bild ja für unser Leben. Ist es da manchmal nicht auch so? In meinem persönlichen Dasein, aber auch global gesehen, dass es da eine unübersehbare Ansammlung von Dingen, Ereignissen, Erfahrungen gibt, die scheinbar nicht so recht zusammenpassen. Dass da manches Schöne, aber eben auch manches Schwere passiert in meinem eigenen Leben und auch darüber hinaus, dass da vieles bruchstückhaft ist und zu wenig Ganzes und zu wenig Vollkommenes. Dass da so viele Fragen sind und oft zu wenig Antworten. Und natürlich die Frage, wer steuert eigentlich ja dieses Schiff Erde in der richtigen Art und Weise? Wer steuert das Schicksal eigentlich bei so vielen globalen Krisen und Herausforderungen? Was für einen Sinn, aber auch ganz persönlich auf mein eigenes Leben bezogen, hat es denn nun, dass diese Lebenskrise nach mir greift, zum Beispiel diese Diagnose des Arztes, die nicht gut ist, oder dass meine Beziehung zerbrochen ist unter Schmerzen, vielleicht nach vielen Jahren? Ich denke auch, liebe Gemeinde, an den Taufstein hier in unserer Kirche und auch drüben in Stockach, wo ja wir Kinder taufen. Die Frage legt sich ja schon nahe, was ist eigentlich in 40 oder 50 Jahren im Leben dieser Kinder, wenn wir gestorben sein werden und sie nicht mehr begleiten können? Was geschieht eigentlich? Werden diese Lebensbiografien einfach vom Schicksal und vom Zufall einfach so hin und her gebeutelt? Oder gibt es da vielleicht doch einen roten Faden? Gibt es einen Plan sozusagen, mit dessen Hilfe es am Ende eben doch etwas Ganzes, etwas Vollkommenes wird, so wie bei meinem Regal? Fragen über Fragen, liebe Gemeinde. Und deshalb auch Sehnsucht nach Antworten. Und ich habe den Eindruck, dass besonders der Advent auch die Zeit solcher Sehnsucht ist. Advent, Zeit des Sehnens, die Kerzen. Wie viele zünden wir jetzt an in diesen Wochen des Advents? Ich glaube, Kerzen besonders ein solches Symbol ja, der Sehnsucht, mit der wir diese Sehnsucht auch feiern im ganz positiven Sinne. Wenn es das gäbe, liebe Gemeinde, ein Buch, ein Wort oder eine Geschichte, die alle unsere Fragen aufnimmt und zu lösen vermag. Etwas, was uns die Zusammenhänge unseres Lebens offenbart, das uns einfach zeigt, wo alles hinläuft. Advent, Zeit des Sehnens. Und dann nun dieser Predigttext. Und ich sah, beginnt Johannes, und ich sah. Es war für mich ein unvergesslicher Augenblick, liebe Gemeinde, als die blinde Frau, eine gute Freundin von uns, ihre Fingerkuppen über die Seiten des Buches gleiten ließ. Sie las im Gottesdienst vor, was mit Blindenschrift auf den Seiten dieses Buches, es war eine Bibel, gestanzt war. Und es war genau diese Stelle aus Offenbarung 5. Und ich sah. Es war überhaupt nichts Komisches an dieser Situation. Sie schwieg einen Augenblick, die Frau, als sie diese drei Worte vorgelesen hatte und fuhr dann fort. Und ich sah. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Jedem von uns, der das miterlebt hat, und das war hoch eindrücklich, war es klar, dieser Bibeltext hat diese erblindete Frau und uns mit ihr zu einem Sehen geführt, das die Sehkraft unserer natürlichen Augen ganz offensichtlich übersteigt. Advent, liebe Gemeinde, das sagt dieser Predigttext, nicht nur Zeit des Sehnens, sondern auch Zeit des Sehens. Zeit des Sehens. Denn Johannes sieht in seiner Vision ein Buch, ein Buch versiegelt wie eine Urkunde, wie ein Testament. Sozusagen die letzte Verfügung Gottes, der letzte Wille Gottes über dieser Welt. Woher, liebe Gemeinde, wohin, wozu? Diese drei großen Fragen unseres menschlichen Daseins in diesem Buch, ja, werden sie beantwortet. Noch ist es mit 7 Siegeln versiegelt. Johannes weiß nicht, was drinsteht, er weiß nur, dass dieses Buch existiert. aber das reicht ihm schon. Allein die Existenz dieses Buches bedeutet, da ist einer, der weiß, was passiert. Da ist einer, dem das nicht egal ist, der dieser Welt nicht die kalte Schulter zeigt, der es nicht zulässt, dass diese Welt einfach ja Zukunft führungslos in eine dunkle Zukunft taumelt. Da ist einer, der es nicht zulässt. Karl Barth, liebe Gemeinde, der große Theologe des 20. Jahrhunderts, hat in seinem vermutlich letzten Telefongespräch vor seinem Tod mit seinem Freund und Kollegen Eduard Thurneisen gesprochen. Auch Thurneisen, ein bedeutender Theologieprofessor seiner Zeit. Sie unterhielten sich in diesem Gespräch über die düstere Weltlage. Es war die Zeit, in der der Kalte Krieg besonders heiß war. Und da sagt Karl Barth wohl am Ende des Gesprächs zu seinem Freund Thurneisen: Eduard, aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Denn es wird regiert. Mit dieser Gewissheit ist dieser Mann gestorben. Das war sozusagen das Vermächtnis seiner Theologie, die ja sonst Bücher und Bände füllt. Es wird regiert. Genau das, liebe Gemeinde, sieht Johannes in seiner Vision. Es wird regiert. Ja, und er sieht noch mehr. Er sieht nicht nur, ja, das regiert wird, er sieht auch, wer regiert. Er sieht auch, wer regiert. Es wird ihm in seiner Vision gesagt: Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Johannes sieht also in dieser Vision den, der diese Siegel bricht. Er sieht den, der den Plan kennt. Den, der ihn vollstreckt, den, der ihn vollführt, erfüllt, zum Ende bringt. Der Löwe aus Juda, gemeint ist Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Advent, Zeit des Sehnens und eben auch Zeit des Sehens, hin auf Christus. Wir sehen im Advent auf den, der an Weihnachten sein Schicksal zu unserem Schicksal gemacht hat. Wir sehen an Weihnachten auch schon und Advent schon voraus auf den, der am Kreuz dann die Abgründe unseres Lebens geheilt hat und am Ostermorgen den Tod getötet hat. Wir sehen im Advent auch den und auf den, der wiederkommen wird als Richter, der alles zurechtbringen wird und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde begründen wird mit uns an seiner Seite. Liebe Gemeinde, was heißt das für mich konkret, wenn Advent Zeit des Sehnens, aber eben auch Zeit des Sehens ist? Als Bettlektüre lese ich zurzeit vor dem Einschlafen einen historischen Roman, ungemein spannend. Und Sie kennen das, diese große Versuchung, weiterzublättern, hinten nachzuschlagen. Wie geht's aus? Noch höre ich diese eine große, laute innere Stimme, die zu mir sagt: Tu's nicht. Noch höre ich auch auf sie und ich bin wild entschlossen, es auch durchzuhalten. Diese Stimme, die sagt: Lese im Hier, Heute und Jetzt. Lass dich doch einfach von der Geschichte dieses Buches einfach mittragen. Genieße jede Seite und lese im Vertrauen darauf, dass es am Ende gut ausgehen wird. So ist es ja meistens bei diesen Büchern. Liebe Gemeinde, so halten wir es auch mit diesem Buch, mit den sieben Siegeln, von dem Johannes hier spricht. Noch ist es nicht geöffnet. Noch weiß ich nicht, was auf jeder Seite im Blick auf mein kommendes persönliches Schicksal und das Schicksal dieser Welt geschrieben ist. Aber es genügt schon, das eine für mich zu wissen: Es wird regiert, es gibt einen Plan. Dieser Plan liegt in der Hand meines Heilandes Jesus Christus. Und in dieser Gewissheit lebe ich dann wirklich jeden Tag meines Lebens, so wie er mir geschenkt ist, in froher Erwartung auf das, was dieser Tag bringt und auch in Erwartung auf das, auf den, der kommt. Und ich lebe jeden Tag dann auch mit großer Freiheit, liebe Gemeinde. Denn wenn ich das weiß, dass regiert wird, dann hat es ja auch einen Perspektivwechsel für mich zur Folge, begründet aus Freiheit. Denn ich bin doch nun eigentlich befreit von dieser Sorge, von dieser Angst, von diesem ständigen Grübeln und Nachdenken über mein eigenes Schicksal. Ich bin doch frei von dieser ständigen Kultur des Jammerns und des Unzufriedenseins, weil ich weiß, es gibt einen Plan und ja, es wird gut. Ich muss nicht mehr länger meine Lebensfreude auf dem Altar meiner Ängste und meiner Sorgen opfern, sondern ich kann befreit leben, weil ich auch frei bin, zum Beispiel davon, denen auf den Leim zu gehen, die aus meiner Angst und Sorge in diesen Tagen ja mit populistischen oder vereinfachten Antworten zum Beispiel auch politisches Kapital schlagen wollen. Ich bin frei davon. Ich bin frei, meinen Blick auf anderes zu lenken. Im Predigttext jedenfalls wird nach dieser Vision nicht mehr gejammert und gebruddelt und auch nicht spekuliert übrigens, sondern da wird gesungen. Da wird gesungen, liebe Gemeinde, das ist Ausdruck dieses Perspektivwechsels, Ausdruck dieser neu gewonnenen Freiheit. Da wird die Freude darüber, dass Christus regiert und die Fäden in der Hand hält, zu einem Lied. Und liebe Gemeinde, ob das nun Lieder von Paul Gerhardt sind oder von Albert Frey, das ist doch völlig wurscht. Das ist doch reine Geschmackssache. Deshalb, liebe Gemeinde, Advent, Zeit des Sehnens, Zeit des Sehens und eben auch Zeit des Singens, unbedingt. Und zuletzt noch Advent, Zeit des Sorgens. Ja, Sie haben recht gehört, Zeit des Sorgens. Zeit des Sorgens für den anderen. Sorge im Sinn von Fürsorge. Denn auch das gehört zu dieser neu gewonnenen Freiheit. Wenn ich ja von der Sorge um mich selbst und mein eigenes Schicksal befreit bin, dann habe ich ja eigentlich Kapazität, Freiheit, eben auch mich ja um den anderen zu sorgen. Die Menschen um uns, die Bedürftigen, die zu kurz gekommenen, die Flüchtlinge, sie sollen also nicht nur an unseren Liedern im Advent, sondern auch an unserer Fürsorge für sie merken, dass es Advent ist. Denn auch das gehört zum Advent. Sehnen, sehen, singen und sorgen. Ach ja, mein Bücherregal übrigens ist fertig. Der Plan war zuverlässig, er war richtig, mir wurde nicht zu viel versprochen. Es hat sich gelohnt, darauf zu vertrauen und jetzt freue ich mich sehr drüber. Amen.